herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde heute. Irgendwie ist das heute alles ein bisschen anders. Sie haben vielleicht schon ein bisschen südamerikanische Klänge gehört. Hier vorne sitzen zwei Schwestern und trinken Mate. Also hat man sowas schon im Mutterhaus erlebt? Eigentlich noch nicht, aber sieht sich gut an. Also ihr macht euch Appetit auf Mate. Und ich gebe jetzt einfach mal gleich an euch weiter, heiße sie alle nochmal herzlich willkommen. Schwester Sandra und Schwester Edeltraut übernehmen jetzt.
Ja, also von unserer Seite wollen wir Sie auch nochmal herzlich begrüßen. Also wir trinken hier vorne Mate und wenn man so nach Argentinien reist, dann ist das eigentlich so üblich, dass man, oder das kommt ganz schnell so vor, dass irgendjemand einen einlädt und sagt, hey, willst du ein Mate trinken mit uns? Und ja, dann ist es erstmal ein bisschen komisch, wenn man vorher noch nie Mate getrunken hat. Das schmeckt so ein bisschen, manche sagen, das schmeckt so ein bisschen nach Tabak. Ich meine, ich habe zwar noch nie Tabak getrunken, aber manche sagen das. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und dann mag man es eigentlich auch.
Ja, bei Mate trinken, da muss man manches bedenken. Also zuerst benutzt man einen kleinen Kürbis, da kommt die grüne Gerber, das ist so Kraut, so ähnlich wie der grüne Tee, kommt rein und dann wird es etwas mit kaltem Wasser angefeuchtet und dann tut man ein Trinkröhrchen hinein, das hat unten ein Sieb und damit kann man dann trinken. Und ganz wichtig ist es, dass derjenige, der die Leute eingeladen hat, der tut das heiße Wasser darauf und zuerst trinkt er selber und dann füllt er es wieder auf und gibt es dem Nächsten und dann gibt er das wieder zurück und dann kommt der Nächste in der Runde dran und wieder zurück. Man darf also niemanden übersehen in der Runde, das ist ganz wichtig. Und einfach damit ist Freundschaft und Geselligkeit und Freundlichkeit einfach beschrieben, wenn man so in der Runde sitzt und dann kann man sich unterhalten.
Ja, also manche sind hier schon nach vorne gekommen und haben schon Mate getrunken. Aber wenn einer von Ihnen nachher noch mal gerne probieren möchte, wie sowas schmeckt, einfach hier zu uns nach vorne kommen. Wir bieten Ihnen ein Matecito an, wie man in Argentinien sagt. Ja, die Argentinier, die sind ein sehr geselliges Volk. Da ist man gern zusammen, sind sehr beziehungsorientiert und sie sind auch sehr musikalisch, singen gerne und deshalb wollen wir jetzt miteinander auch singen. Ein Lied im grünen Liederbuch, das sie haben, Gott, mein Herr, es ist dir ernst, das ist Nummer 42. Wir haben am Anfang jetzt nicht gebetet, aber dieses Lied ist auch ein Gebet, das können wir dann auch wirklich ganz bewusst so singen. Ja, wir haben heute einen amerikanischen Flair. Die Lydia, die begleitet uns hier mit der Palmflöte, das ist ganz schön. Vielen Dank, Lydia, schon mal im Voraus auch für das Lied jetzt. Ja, heute ist der 11. September und es ist 10 Jahre her, dass wir erschreckt sind über diese Terrorakte in den USA. Aber heute soll dieser 11. September symbolisch auch mal dafür stehen, für überhaupt das ganze Leid, was Menschen auch einander antun in dieser Welt oder auch überhaupt für die Ungerechtigkeit, für die Gewalt, für Krankheit, für ja einfach alles Leid. Und auch in unserem Leben gibt es oft Dinge, die sehr leidvoll sind, die traurig sind und die es oft schwer machen, ja einfach einen Tag nach dem anderen vorwärts zu gehen, wo man manchmal gar keine Kraft mehr hat, das zu tragen. Und ich erinnere mich noch in Argentinien, das ist noch gar nicht so lange her, da musste ich auf eine Behörde, das kommt immer wieder vor, auch wegen des Visums, darum ging's. Und diesen Beamten, den ich dort traf, den hatte ich nicht zum ersten Mal gesehen, die kannten mich schon. Und ja, es ist sehr kompliziert auf die Bürokratie und langwierig und man fragt sich manchmal, was soll das jetzt schon wieder, irgendein Papier brauchen sie und dann, wenn man da wieder hinkommt, sagen sie wieder, nee, jetzt brauchst du noch das und so. Also es ist manchmal schwer und Schwester Edeltraut war dabei, als wir auf dieser Behörde waren, hat mich begleitet. Ja, und ich habe dann so geäußert, also so ein bisschen rumgestöhnt, ja, und gesagt, ah, oh, das ist immer so ein Problem und so. Und dann sagt dieser Mann, der war alleine in dem Büro in diesem Moment, sagt er, nee, das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Und in diesem Moment fängt er an zu weinen. Da brach plötzlich eine Not aus dem Mann heraus und wir waren auch total erschrocken, ne? Weil wir hatten gar nicht damit gerechnet. Wir hatten uns vorher geärgert, weil die uns immer den Termin aufgeschoben hatten, dass wir da endlich vorbeikommen konnten. Aber wir haben gemerkt, nee, das war jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir genau in diesem Moment da sind. Und der Mann erzählte uns dann das von seiner Tochter. Und zwar war das so, er war in der Wohnung gewesen, morgens, normaler Morgen, und plötzlich hörte er ein komisches oder ein dumpfes Geräusch im Zimmer seiner Tochter und dann einen Schlag, so als wäre etwas zu Boden gefallen. Und um nachzugucken, ist er in das Zimmer seiner Tochter gegangen und fand die Tochter auf dem Boden liegend, blutend und sie hatte noch die Dienstwaffe von ihm, seine eigene Dienstwaffe in der Hand. Sie hatte sich einen Kopfschutz gesetzt, lebte noch. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht, aber sie ist gestorben. Und diese ganze Not, also als er uns erzählte, war es ein Jahr her, die brach aus diesem Mann heraus und hat gesagt, ich weiß gar nicht warum, ich weiß es nicht. Es gab keine Anzeichen dafür, dass sie Probleme hatte oder bedroht wurde. Und auch das war für ihn auch eine ganz schwere Last, weil es einfach aus heiterem Himmel geschehen ist. Und es war so eine Wucht, die da auf uns zukam, dass wir auch wirklich geweint haben mit dem Mann zusammen. Und dann haben wir einfach gesagt, es gibt im Leben so viele offene Fragen. Auch wir haben das und wir wissen auch keine Antwort darauf. Aber das, was wir auch immer wieder machen, wenn uns solche, wenn wir in Not geraten, oder wenn Schweres auf uns zukommt, dann das Einzige, was wir da machen können, ist mit Gott reden. Und vielleicht sogar einfach nur die ganze Klage auch einfach ihm sagen. Alles ausbreiten vor ihm. Da haben wir ihm sehr Mut gemacht und wir haben gemerkt, dass ihm das sehr geholfen hat, dass wir ihm einfach dazugehört haben, diesem Mann. Ja, und in solchen Worten, Entschuldigung, in solchen Momenten, ja, wenn man in so einer Situation ist, dann hat man oft auch keine eigenen Worte mehr. Und da ist es wunderschön, dass wir die Psalmen in der Bibel haben, die leihen uns oft Worte, um etwas auszudrücken, auch was Schweres auszudrücken. So wie jetzt ein Psalm, Psalm 13, wie es da heißt.
Herr, hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich denn noch verbergen? Wie lange sollen mich die Sorgen quälen, der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen mich die Feinde noch bedrängen? Sieh mich doch wieder an, Herr. Gib mir doch Antwort, du mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke. Sonst sagen meine Feinde, den haben wir erledigt, und jubeln über meinen Sturz.
Ja, Worte, die die Psalmen uns schenken, um etwas auszudrücken, was in unserem Herzen ist. Und wir haben auch ein Lied ausgewählt, das möchte auch Mut machen, einfach mit Gott über schwere Dinge in unserem Leben zu sprechen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Bei diesem Lied, also das Lied singen wir einmal ganz durch und am Schluss machen wir es so, dass wir einen kurzen Moment der Stille lassen, sodass jeder von Ihnen, der möchte, einfach Gott in seinem Herzen die Dinge sagen kann, die ihm schwer sind.
Schweres bleibt uns nicht erspart. Gut, wenn wir trotz allem Schweren einen Halt haben und uns sicher fühlen wissen können, so wie diese Person auf dem Bild. Feuer und Wasser können uns in eine lebensbedrohliche Situation bringen. Sie können aber auch symbolisch für jegliche andere Bedrohung unseres Lebens stehen, auch für das Leid und Schwere, das wir und andere erfahren.
Ja, wir sehen auf diesem Bild einen Menschen in einem geschützten, hellen Raum. Und das Feuer und das Wasser um ihn herum, die lassen ihn nicht unberührt, denn es ragt auch in seinen Raum hinein. Und vielleicht hat er vorher, so ähnlich wie der Beter des 13. Psalms, einfach Gott all das gesagt, das Schwere um ihn herum. Aber jetzt schaut er zuversichtlich auf zu Gott. Der helle Schutzraum und der Regenbogen, die ergeben zusammen die Form eines Kreuzes. Und der Mensch, der hält sich an diesem Kreuz fest. Und die Kanten des Kreuzes sind wie zwei stabile Pfeiler. Es könnten auch feste Seile oder Stangen sein. Im Grunde könnte man auch sagen, er hält sich an Jesus selbst fest. Der Tod und die Auferstehung Jesu sind seine Rettung. Und deshalb steht er auch auf sicherem und ewigem Grund. Das sieht man hier in Grün. Genauso wie der Grund unter der Arche. Und man könnte auch denken, wenn man so das anschaut, dass er sich an diesen Pfeilern so hochhangeln würde oder an diesen Seilen versuchen würde hochzuziehen. So als wollte er sagen, ich habe vollstes Vertrauen in Gott. Bei ihm bin ich absolut sicher. Und das ist auch Vertrauen. Vertrauen zu Gott, das ist im Grunde, oder kann man anders sagen, das ist sich bei Gott abzusichern. Und das ist etwas ganz Aktives, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das kann man vergleichen mit einem Bergsteiger, der sich absichert, damit er nicht leichtfertig sein Leben aufs Spiel setzt. Und genauso ist es auch mit dem Glauben, oder wir können auch sagen, statt Glauben Vertrauen. Das ist eine höchst aktive Tätigkeit. Ich mache mich fest an diesem Seil, das mir zur Rettung angeboten ist. Oder man kann es auch anders sagen, ich vertraue ganz bewusst mein Leben Jesus Christus an. Und dieses Absichern, das hat nichts mit Selbsterlösung zu tun, mit meinem Kraftakt, auch wenn ich das aktiv machen muss, aktiv Ja sagen muss oder reingehen muss in diesen Schutzraum. Aber ja, eben das ist schon das Aktive, was ich tun muss, reingehen. Aber das Angebot, da muss ich mich nicht abstrampeln für. Gott lädt mich ein, in diesen Schutzraum hineinzukommen. Und wir können darauf antworten und, wie gesagt, uns bei ihm absichern. Und wer das tut, der kann auch sicher sein, mitten in allem Leid, mitten in allen Schwierigkeiten, was uns als Menschen nicht erspart bleibt. Die Arche dort oben, die steht da so trutzig und sicher da, wie eine sichere Burg. Und wenn man es so von den Formen her anschaut, die Arche ist so wie das Herz des Kreuzes, so das Wichtigste, so die Essenz. Ja? Sie will irgendwie sagen, bei mir, also bei Gott, bist du gerettet. Und ich trage dich durch dieses irdische Leben mit all dem Schweren hindurch. Ich trage dich. Und ich trage dich auch noch dann, wenn es zum Sterben geht. Und ich trage dich durch das Sterben, durch den Tod hindurch in die Ewigkeit hinein. Über allem strahlt der Regenbogen. Es ist ein Zeichen der Liebe und der Treue Gottes. Wer sich bei Gott festmacht, der wird auch, wie der Beter des 13. Psalmes, nicht bei der Klage stehen bleiben, sondern er wird auch noch mehr oder am Ende noch andere Worte zu Gott sagen.
Doch ich verlasse mich auf deine Liebe. Ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, Herr, weil du so gut zu mir gewesen bist.
Ja, auch mit dem folgenden Lied wollen wir Gott unser Vertrauen und unsere Zuversicht zu ihm ausdrücken. Das Lied heißt, du bist mein Zufluchtsort, ist im Grunde ein Kurzlied. Wir singen das 3-mal, glaube ich, durch. Genau. Können wir auch als Gebet singen. Ja, Menschen einzuladen, in diesen geborgenen Schutzraum hineinzukommen, das war auch unser Anliegen und ist unser Anliegen für die Menschen in Argentinien. Und in Gesprächen so mit Einzelnen haben wir gemerkt, dass gar nicht so klar ist, wo genau in Argentinien, wo genau in Südamerika Argentinien eigentlich liegt.
Argentinien ist nach Brasilien das zweitgrößte Land in Südamerika. Es ist von seiner Fläche her 8-mal so groß wie Deutschland. Wenn man den Teil der Antarktis dazu rechnet, auf den Argentinien Besitzansprüche erhebt, finden wir alle 4 Klimazonen in Argentinien wieder. Argentinien dehnt sich von Nord nach Süd über 3.700 Kilometer aus und vom Westen nach dem Osten 1.400 Kilometer.
Ja, die Hauptstadt von Argentinien ist Buenos Aires und es heißt auf Deutsch gute Lüfte. Aber das ist alles andere als wahr, wenn man an den großen Verkehr denkt dort vor Ort. Ja, insgesamt rund 4 Millionen Einwohner hat das Land und davon leben alleine 15 Millionen Einwohner im Großraum Buenos Aires. Und von seiner Geschichte her ist Argentinien ein Land der Einwohner, der Einwanderer. Und deshalb setzt sich die Bevölkerung Argentiniens aus vielen verschiedenen Nationalitäten zusammen. Die meisten haben Vorfahren aus Italien und Spanien. Und deshalb ist Argentinien insgesamt auch sehr europäisch geprägt. Das merkt man auch am Essen. Es gibt sogar unheimlich viel italienische Mahlzeiten, ne? Nur allein 4% der Bevölkerung sind Indianer, also Ureinwohner. Und die größten Völker sind im Norden die Quechua-Indianer und weiter im Süden die Mapuche. Leider ist es nach wie vor so, dass es immer wieder auch vorkommt, dass häufig Indianer diskriminiert werden.
Argentinien steht für Maradona, Evita Perón, Tango und für das oft so hoch gepriesene argentinische Rindfleisch. Asado, Fleisch am offenen Feuer gebraten, ist sehr wichtig in der argentinischen Kultur. Bei besonderen Anlässen darf ein Asado nicht fehlen.
Ja, und auch die Natur ist ein unglaublicher Schatz im Land. Und wer kennt nicht die berühmten Iguazu-Wasserfälle im Länderdreieck mit Ecuador und Brasilien? Oder den höchsten Berg des amerikanischen Kontinents, der Aconcagua, der ist 6.959 Meter hoch.
Der südliche Teil des Landes gehört geografisch zu Patagonien, einer wunderschönen, aber sehr dünn besiedelten Gegend in Südamerika. Weniger als 2% der Bevölkerung lebt in Patagonien. Der Name Patagonien kommt vermutlich von dem spanischen Wort patas grandes, das heißt also große Füße. Die Eingeborenen umwickelten ihre Füße mit Fellen und deshalb gab es so große Fußspuren.
Und nirgendwo ist die Natur rauer und verschwenderischer und auch unbarmherziger, kann man sagen, als in Patagonien. Zu Patagonien gehören 4 Provinzen. Und um sich eine Vorstellung von diesen Größenverhältnissen zu machen, kann man ungefähr sagen, dass nur eine einzige von den 4 Provinzen ungefähr so groß ist wie Deutschland.
Je weiter man in den Süden von Patagonien kommt, desto wilder wird die Landschaft. Seen, Fjorde, Gletscher und Wälder. Das Revier für Guanacos, Ñandú und Kondor. Aber auch Flamingos gibt es auf den großen Seen. Für Touristen ist Patagonien ein Naturparadies mit vielen attraktiven Möglichkeiten und Abenteuern.
Herzliche Einladung. Ja, aber für viele Menschen ist Patagonien oder bestimmen wirklich alles andere als paradiesische Zustände, wie das ja so scheinen mag, die Lebensumstände. Es gibt sehr wenig Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten und viele schlagen sich mit Schwarzarbeit und Gelegenheitsjobs durch. Und Resignation und Perspektivlosigkeit bestimmt das Leben von vielen Erwachsenen, aber auch schon von Kindern und Jugendlichen. Manche werden dadurch in die Sucht getrieben und in die Kriminalität auch und manche Mädchen auch in die Prostitution.
Dort in Patagonien, in der Provinz Chubut, besser gesagt in der Stadt Esquel, haben wir gelebt und gearbeitet. Esquel hat circa 35.000 Einwohner und liegt in den Ausläufern der Anden in Grenznähe zu Chile. Schon seit vielen Jahren waren Schwestern vor Ort. In den Anfängen arbeiteten wir in der Krankenpflege in der kleinen Missionsklinik. Unser Dienst umfasste aber auch Gemeindearbeit und Besuche in der Umgebung. Als die Missionsklinik später geschlossen wurde, verlagerte sich unsere Arbeit ausschließlich in die Gemeinde- und Literaturarbeit, zum Beispiel Bibelleseplan, Arbeitshilfen für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Anfang der 90er Jahre warst du zusammen mit Schwester Gerlinde und anderen Christen Mitbegründerin eines christlichen Zentrums. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, was euch dazu bewogen hat?
Als Christen verschiedener Kirchen wollten wir gemeinsam soziale Probleme in Eskel anpacken, aber auch Hilfe und Schulung für die einzelnen Gemeinden anbieten. Zum Beispiel Seminare für die Arbeit mit Kindern, Bibelstudiengruppen, Ausleihmöglichkeiten für christliche Literatur, für die Arbeit mit Kindern, Filme und vieles andere. Wir wollten einfach Kräfte bündeln, um in Eskel effektiver das Evangelium zu verkündigen. Aber auch die Menschen am Rande der Gesellschaft hatten wir im Blick. Aus kleinen Anfängen entwickelte sich eine Arbeit mit suchtkranken Menschen. Dann wurde auch bald eine Arbeit mit verwahrlosten Kindern aus den armen Randgebieten der Stadt begonnen, die sogenannte Straßenkinderarbeit.
Zu der Suchtkrankenarbeit, die du gerade erwähnt hast, die vom Zentrum, von dem christlichen Zentrum aus geschehen ist, hast du eigentlich so den Anstoß gegeben, ne? Kannst du ein bisschen erzählen, was dich so dazu oder wie das so dazu kam, dass das sich so bewegt hat?
Ja, durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde habe ich sehr viele Besuche gemacht und bin dort mit der Not konfrontiert worden. Besonders die Situation der Frauen hat mich bewegt. Zum Beispiel, wenn sie ihre stockbetrunkenen Männer, oftmals über und über besudelt mit Dreck und Erbrochenem, ins Haus bringen mussten. Oder sie und ihre Kinder sich vor ihren betrunkenen Männern verstecken mussten, weil sie sie schlagen wollten. Die Alkoholsucht hat viele Familien kaputt gemacht und dazu geführt, dass kein Geld da war, um würdig zu leben und aus der Armut herauszukommen. Die Sucht war oftmals wie ein Fluch über den Familien. Ich erinnere mich an einen Mann, der mir sagte: Ich kann das Trinken nicht lassen. Mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, alle waren Alkoholiker und alle starben im Rausch. Mir liegt das Trinken im Blut. Ich kann das nicht lassen und werde genauso enden wie Sie. Es kommt auch vor, dass man schon Kleinkindern Alkohol gibt, damit sie schläfrig werden und damit man seine Ruhe hat. Die Sucht macht auch vor Familien in den Kirchengemeinden nicht Halt. Und leider haben bis heute noch viele Christen wenig Verständnis dafür, dass der Alkoholismus eine Krankheit ist und dass man in der Regel eine Therapie braucht, um aus der Abhängigkeit herauszukommen.
Ja, Alkoholsucht und Sucht im Allgemeinen auch ist nach wie vor ein großes Problem und das liegt auch an den Lebensumständen. In dieser abgelegenen Gegend Patagoniens gibt es, haben wir auch eben schon gehört, nicht sehr viele Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. Und um die 60% der Menschen sind arbeitslos und schlagen sich irgendwie mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs dann durch das Leben, ne? Und dazu kommt jetzt im Blick auf Eskel, dass es weit weg von den pulsierenden Metropolen des Nordens liegt. Und im Grunde kann man sagen, jetzt zum Beispiel für Firmen, zu investieren in Eskel oder in diese Gegend, das lohnt sich fast nicht. Da ist auch keine ausreichende Infrastruktur vorhanden. Und die wichtigsten Städte und großen Städte Argentiniens liegen alle 2000 Kilometer ungefähr nördlich. Und das kann zum Beispiel dann auch sein, wenn man eine spezielle medizinische Untersuchung braucht, die jetzt für uns hier in der nächsten Stadt möglich ist, dass man da unter Umständen bis nach Buenos Aires reisen muss, also 2000 Kilometer. Nicht einfach. Und auch um Eskel herum, das sieht man ein bisschen, es ist ein bisschen hell hier, aber es ist ein bisschen deutlich, da ist nichts, ja. Da hunderte Kilometer drumherum nichts, ja. Und das ist auch etwas, die Landschaft, die ja auch ein Lebensgefühl prägt der Menschen. Es ist in dieser Natur nicht wichtig, ob da ein Stein mehr oder weniger da ist, ein Berg mehr oder weniger, ein Grasbüschel oder ein Baum mehr oder weniger. Es fällt in dieser Gegend überhaupt nicht ins Gewicht, weil das so riesig ist, ne? Und so weit. Und das ist auch das, wie sich die Menschen fühlen. Die fühlen sich wie nichts oft, ja? Unbedeutend, klein. Ob ich da bin oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Und Resignation, kann man sagen, und Mutlosigkeit aufgrund dessen, es sind wirklich, ich würde sagen, Feinde, gegen die man immer und immer wieder ankämpfen muss, auch bei einem selber dann, wenn man dort arbeitet.
Ja, und um diese Trostlosigkeit zu betäuben, flüchten sich viele in den Alkohol. Und was mich früher sehr belastet hat, ist, dass es so gut wie gar keine Hilfsmöglichkeit gab. Nur das Hospital für einen Entzug, aber ohne das Problem an der Wurzel anzugehen. Die meisten wurden wieder rückfällig und starben dann verlassen in einem menschenunwürdigen Zustand, irgendwo in einem schmutzigen, abgelegenen Winkel der Stadt. Ich dachte, wenn niemand hilft, müssen doch wenigstens die Christen was tun. Sonst ist ja unsere Botschaft von Jesus unglaubwürdig.
Ja, und ich kann sagen, und viele andere auch, das hast du wirklich getan. Und wir haben ja, also vor kurzem ist ein neues Buch rausgekommen, wo einige Schwestern, in dem einige Schwestern berichten aus ihrem Leben. Und in diesem Buch, das habe ich schon gelesen, erzählst du von Liliana. Und Liliana, die habe ich kennengelernt als eine verantwortliche und Frau, die mitten im Leben steht. Und auch als Mutter, die hat ja noch eine Tochter, einfach da ist. Vielleicht kannst du ein bisschen von ihr erzählen. Das ist auch ein großes Zeugnis, ne? So, was mit der Frau passiert ist.
Ja, die ganze Stadt Eskel kannte Liliana. Ihr Leben war wirklich ein einziges Drama. Sie wurde als Drilling geboren. Ihre Beine und Arme waren deformiert. Einer der Ärzte im städtischen Hospital kümmerte sich um das kleine Mädchen und mit selbst fabrizierten Hilfsmitteln versuchte er, ihre Glieder in die richtige Stellung zu bringen. Später adoptierte er die Kleine und sie wurde sein Liebling. Als 12-Jährige wurde ihr die Aufgabe der Cocktaildame bei den vielen familiären Festen übergeben. Und schnell verfiel sie in die Alkoholsucht. Als der Vater verstarb, war Liliana verzweifelt und rebellierte gegen den Rest der Familie. Aus Trotz, Wut und Trostlosigkeit trank sie immer mehr. Weil sie den Alkohol nicht lassen konnte, wurde ihr später der kleine Sohn weggenommen, was sie noch tiefer in ihr Suchtverhalten trieb. Sie lebte mit verschiedenen Männern zusammen. Ihr Haus war eine dunkle, wirkliche Höhle. Ab und zu suchte sie Hilfe im Hospital, aber man hatte sie auf die Liste der hoffnungslosen Fälle gesetzt. Das sagte man mir auch, als ich mich um Liliana kümmern wollte. Ja, dann betete ich für Liliana und bat Gott, dass er Erbarmen mit dieser Frau haben möchte und dass er mir irgendeine Möglichkeit schenken möchte, damit ich sie finden könnte. Zu der Zeit lebte Liliana mit ihrer etwa 12-jährigen Tochter und mit Tito zusammen, der aber nicht der Vater des Kindes war. Er war auch Alkoholiker und im Rausch war er sehr gefährlich. Die Tochter musste oft ärztliche Hilfe für ihre Mutter holen. Nachdem ich verschiedene Male betend in der Nähe des Hauses war, traf ich tatsächlich Liliana in einem erbärmlichen Zustand an. Nach einem kurzen Gespräch ließ sie sich zu einer christlichen Veranstaltung einladen und kam tatsächlich zusammen mit Tito. Dabei erkannte sie, dass auch sie von Gott eingeladen ist, in diesen Schutzraum zu treten, den wir vorher auf dem Bild dargestellt hatten. Als zu einer Entscheidung für Jesus aufgerufen wurde, kam Liliana nach vorne, machte ihr Leben bei Jesus fest und ich konnte sogar für sie beten. Gott hat ihr Schreien um Befreiung aus der Sucht erhört. Ihre Rehabilitationsphase war nicht einfach. Aber Liliana ist bis heute ein Beispiel dafür, dass Jesus aus den schlimmsten Tiefen herausholen kann und dass es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle gibt.
Ja, Menschen wie Liliana, die ja dem Alkohol verfallen waren, das waren solche Menschen, die lagen dir und auch jetzt noch natürlich ganz besonders am Herzen. Und so hast du versucht, auch anderen die Augen für diese Problematik zu öffnen.
Wir bildeten in der Gemeinde eine Gebetsgruppe und baten Gott speziell für Suchtkranke mit Namen, aber auch um Leitung, welche Schritte wir gehen könnten, um ihnen zu helfen. Der Gedanke einer Begegnungsgruppe kristallisierte sich immer mehr heraus. Aber wir brauchten wenigstens einen männlichen Mitarbeiter, der selbst von seiner Sucht befreit, auch bereit wäre, anderen Süchtigen zu helfen. Gott erhörte diese Bitte und Carlos wurde eine entscheidende Stütze für die Gruppe. Später hat sich aus diesen kleinen Anfängen das Rehabilitationszentrum El Retorno entwickelt, das heute ein Arbeitszweig des christlichen Zentrums ist, das wir vorher erwähnt haben. El Retorno bedeutet Umkehr oder Rückkehr und möchte Menschen durch das Angebot einer ambulanten und stationären Therapie helfen, den Weg aus der Sucht zurück in Familie, Gesellschaft und auch zu Gott zu finden. Weil es ein christliches Zentrum ist, kämpft es sehr ums Überleben. Um Zuschüsse zu bekommen, werden von staatlicher Seite sehr kostspielige Auflagen gemacht. Und sind sie erfüllt, kann es sein, dass die Gelder wohl genehmigt werden, aber die Zahlung, die kommt nicht oder viel, viel später. Momentan ist das Rehabilitationszentrum deshalb in einem sehr kritischen Zustand. Bitte beten Sie dafür.
Bei der Arbeit mit den Suchtkranken, da habt ihr auch ganz bewusst die Familienangehörigen mit einbezogen. Und auch insgesamt in Eskel und Umgebung habt ihr auch viel Präventionsarbeit gemacht. Ihr seid auch in Schulen hineingegangen und habt Jugendlichen und Kindern einfach auch die Problematik aufgezeigt.
Ja, das stimmt. Und deshalb hat Schwester Gerlinde Mitte der 90er Jahre...
Kinder, ne? Man muss bei Kindern anfangen.
Ja. Genau. Deshalb hat Schwester Gerlinde Mitte der 90er Jahre mit anderen Mitarbeitern des christlichen Zentrums eine Arbeit unter Straßenkindern aufgebaut. Aber davon musst du jetzt erzählen.
Okay. Ja, also das Programm, das Straßenkinderprogramm, das findet heute noch in einem sozialen Brennpunkt der Stadt Eskel statt und möchte Kindern Hoffnung und Sinn anbieten und sie motivieren, ihr Leben in der Verbindung mit Gott zu gestalten. Und zu diesem Programm gehören Elemente wie Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, auch biblischer Unterricht oder Freizeitangebote, Unterstützung bei der Ernährung auch und auch manchmal bei der Hygiene. Und in den letzten 3 Jahren, als ich vor Ort war, nicht ganz 3 Jahre, aber fast, habe ich dort auch mitgearbeitet, mitgeholfen.
Ja. Ja, und ihr habt auch immer wieder Kinder gehabt, deren Mütter bei uns im Rehabilitationszentrum waren.
Ja, also ganz besonders erinnere ich mich noch an die Chimena. Als ich dort einstieg in dieses Programm, da hatte sie kurz vorher ihre Mutter auf sehr tragische Weise verloren. Die Mutter ist nämlich bei einem Brand ums Leben gekommen. Sie hatte einem Verwandten helfen wollen, dessen Hütte in Brand geraten ist. Dort wird ja viel auch mit Holz, mit Brennholz einfach nur geheizt. Und da kann das sehr schnell passieren. und ist leider dabei selber ganz tragisch ums Leben gekommen. Und als die Ximena in das Programm kam, war das noch ganz frisch und sie hatte viele Fragen und war auch wirklich immer auch sehr traurig, was man auch verstehen kann. Und das Schöne ist, dass man auch gesehen hat, dass sich mit der Zeit bei ihr was heil geworden ist und dass sie auch das Gespräch gesucht hat und dass sie auch gerade in den biblischen Geschichten, die wir dort erzählt haben oder auch durch das Gebet, dass sie einfach dort auch Trost gefunden hat. Und ich konnte ein bisschen ein Vertrauensverhältnis auch zu ihr aufbauen. Ja, in diesem Straßenkinderprogramm habe ich versucht, besonders so biblische Elemente und auch, oder auch kreative Gestaltungselemente mit reinzubringen. Und also das gab es schon auch sowieso, aber die Mitarbeiter gerade auf diesem Gebiet zu unterstützen und zu motivieren, das war mein Anliegen. Ja, und irgendwie war ich auch immer wieder total fasziniert, gerade was man auch so durch kreative Elemente dass man über diese Schiene so viel Evangelium auch vermitteln kann. Ne? Da sind die Kinder wirklich über sich hinausgewachsen oder sind einfach, haben ein Selbstbewusstsein zugenommen, jetzt, wenn sie mal irgendwas Tolles zustande bekommen haben, irgendwas Schönes gemacht haben. Das war einfach sehr schön zu erleben, wie sie dadurch ermutigt wurden, denn in ihrem häuslichen Umfeld haben sie wenig Unterstützung und oft auch wenig Liebe erfahren.
Jetzt die Hauptverantwortung vor Ort haben schon seit einigen Jahren einheimische Mitarbeiter. Aber jetzt wurde das Programm wurde ausschließlich bis zum letzten Jahr von unserer Schwesternschaft unterstützt.
Ja, auf finanzieller Seite war die Unterstützung da, wobei die Verantwortung ganz bei den Einheimischen lag. Und seit letztem Jahr haben wir auch jetzt die finanzielle Verantwortung ganz in die Hände der Einheimischen gelegt. Und das ist auch gut so. Und das ist jetzt auch eine gute Stelle, einfach auch mal hier Danke zu sagen, weil viele von Ihnen haben schon ja über ganz, ganz viele Jahre dieses Straßenkinderprojekt durch ihre Gebete und auch durch Gaben einfach unterstützt. Also vielen, vielen Dank dafür.
Eigentlich bist du aber nicht wegen der Straßenkinderarbeit nach Eskel gekommen, sondern die Gemeinde hatte dich gebeten zu kommen, damit du ihnen Unterstützung in der Jugendarbeit und Kinderarbeit geben könntest und auch Mitarbeiter ausbilden könntest. Mhm. Sie hatten dich ja während deines ersten Kurzaufenthaltes kennengelernt.
Ja, das stimmt. Und deshalb, als ich dann nochmal vor 3 Jahren gegangen bin, habe ich erstmal noch Zeit zum Sprachstudium gehabt, weil ich musste das Spanisch einfach wieder auffrischen und verbessern und auch nochmal die Kultur wieder kennenzulernen. Ich war in einer argentinischen Familie, habe dort mitgelebt. Ja, es waren ja 5 Jahre vergangen, aber ich habe schon gesagt. Ne? Ja. Ja, und als ich dann wieder in Eskel war, habe ich mir einfach auch Zeit genommen, langsam wieder reinzukommen, wieder die Menschen kennenzulernen, die Kultur zu erfühlen, kann man sagen. Und es ist ja auch in der Kirche die Situation, ne? Und es ist ja überhaupt sehr wichtig, dass man nicht da ankommt und sagt, hier, ich bin hier, ich weiß Bescheid, sondern man muss da langsam reinfinden und sehr sensibel auch sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und nach habe ich mich dann auch eingebracht in die Gemeinde, auch alles Mögliche, kommt da jetzt oder auch nicht, ja, so Teenie-Arbeit, Kinderarbeit und ja, was du eben auch schon gesagt hast, auch versucht bei der mit der Sonntagsschularbeit dann auch die Mitarbeiter ein bisschen zu schulen, sie zu unterstützen, vor allen Dingen auch zu motivieren, dass sie was können, ja, alles Mögliche, ja.
In den letzten Jahren war die Situation der Gemeinde alles andere als leicht. Einige wichtige Verantwortliche waren aus verschiedenen Gründen weggegangen. Es gab praktisch keine Gemeindeleitung, oder keine Leute, die die Gabe hatten, Menschen zu leiten, zu motivieren und geistlich zu begleiten. Nur zwei einfache Liebemänner, die kaum lesen und schreiben konnten und können. Sie hatten zwar geistliche Autorität, aber sie waren nicht fähig, eine Gemeinde alleine zu führen.
Ja, und das war keine leichte Situation und im Grunde konnte dort jeder machen oder auch nicht machen, das ist nämlich auch oft gewesen, was er wollte. Es waren einfach viele total verunsichert und total entmutigt und ja, deshalb haben sie, viele Gemeindeglieder, sich einfach auch gar nicht verbindlich mit eingesetzt. Und viele sind einfach bis heute gebrannte Kinder, weil sie einfach nicht erlebt haben, dass von Seiten der Gemeindeleitung sie Unterstützung bekommen haben und waren einfach oder auch aus ihrer Ermutigung zum Teil rausgeholt worden sind. Oder ja, das hat einfach gefehlt. Und ja, und letztes Jahr, als wir im November letzten Jahres nach Deutschland kamen, habe ich eigentlich geplant gehabt, in eine ganz andere Arbeit einzusteigen. Aber nach und nach hat mir Gott doch was anderes aufs Herz gelegt, einfach doch wieder mich einzuklinken, dort in die Arbeit nach Ineskell. Und die Situation vor Ort hat sich ein bisschen verändert auch und das ist dann auch ein Grund, warum ich mir das vorstellen kann und auch unsere Schwesternschaft sich das vorstellen kann. Es gibt seit Anfang diesen Jahres ein Ehepaar, Carlos und Liliana Torres. Er war früher Leiter von OM Argentinien. Die haben die Gemeindeleitung übernommen. Ja, und kämpfen jetzt dort. Das ist keine leichte Aufgabe, weil das einfach so lange Jahre jetzt so schwierig war. Da muss man wirklich bei Null anfangen. Es ist auch jetzt wieder, da läuft auch gar nichts momentan, weil im Blick auf Kinder- und Jugendarbeit nur sporadisch. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich gerne einbringen, wenn ich Ende September wieder nach Argentinien ausreisen werde. Einfach vor allen Dingen junge Leute und Kinder zu motivieren, dass sie was können, dass sie starke Leute sind und wirklich sowas auch selber auf die Reihe kriegen. Ja. Und das, was schön ist, dass wir als Schwesternschaft und auch ich mich dazu entschlossen haben oder darauf zugegangen sind, zusammen mit einer Missionsgesellschaft zusammenzuarbeiten. Und so wird es sein, dass ich mit der DMG, Deutsche Missionsgesellschaft, ausreisen werde. Und da ist eine Vertreterin von der Deutschen Missionsgesellschaft da, die Monika Mensch, wenn du mal nach vorne kommst. Und die Monika, die gehört zum Vorstand der DMG und kümmert sich darum, ja, kümmert sich um Kandidaten, die darauf zugehen, in den Missionsdienst zu gehen. Du kannst dich ja, wenn du möchtest, hier vorne hinsetzen und ein bisschen die DMG selber vorstellen.
Genau, die DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft, oder wir sagen manchmal, damit Menschen Gott begegnen. Wir sind in Sinsheim, das liegt so zwischen Heilbronn und Heidelberg, ganz idyllisch im Kraichgau gelegen. Sie sehen schon, wir haben ein kleines Schloss, wir waren nicht immer da, sondern erst seit den letzten 40 Jahren. Wir wurden in der Schweiz gegründet, in Beatenberg, hatten dann so die erste Missionszentrale in einem ganz kleinen Dachzimmer in Korntal, mussten dann, als das Werk gewachsen ist, als immer mehr Missionare dazukamen, umziehen nach Möhringen und dann seit 1971 sind wir jetzt dort auf dem Buchenauer Hof. Wir als Deutsche Missionsgemeinschaft verstehen uns als eine Brücke. Und hier wird deutlich, warum braucht denn die Schwester Sandra jetzt noch eine Missionsgesellschaft im Rücken? Sie hat auch das Mutterhaus, sie hat sie, ganz viele Beter hinter sich. So als Heimatgemeinde, was es, das Mutterhaus darstellt, sie geht in eine Gastkultur, das wird jetzt Argentinien sein. Und wir sind jetzt so ein Brückenpfeiler und die Gemeinde dort in Argentinien ist der andere Brückenpfeiler. Wenn sich Schwester Sandra am 26. September ins Flugzeug setzt, dann ist sie in ein paar Stunden in Eskel. Es geht also schon einige Stunden, klar. Aber trotzdem braucht es einiges mehr, bis ihre Seele dort angekommen ist. Sie ist so ein Bürger von zwei verschiedenen Welten. Und es ist nicht immer leicht, überall gleichzeitig zu sein. Es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Und da wollen wir als DMG mithelfen. Wir haben da viel Erfahrung. Wir haben 320 Missionare, die in fast 80 verschiedenen Ländern arbeiten, mit ganz unterschiedlichen Partnern. Und da gibt es immer wieder Leute, die haben genau vielleicht dieselben Probleme wie die Schwester Sandra. Und da können wir dann mithelfen, mit Rat und Tat zur Seite stehen, können ein paar Tipps auch hier im Mutterhaus geben. Wir haben auch in Argentinien selber noch mehr Missionare und können da Verbindungen schaffen, sodass Schwester Sandra nicht ganz alleine ist. Ja, wir verstehen uns als eine Gemeinschaft, die in Netzwerken arbeitet. Wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Gemeinden hier in Deutschland zusammen, zum Beispiel jetzt auch hier mit dem Mutterhaus, aber auch vor Ort mit ganz verschiedenen internationalen Partnern. Sie hatten es vorhin schon gesehen, es sind über 100 verschiedene Partnerschaften, die wir da eingehen. Unsere Missionare sind in ganz, ganz vielen verschiedenen Arbeitsbereichen tätig, in der medizinischen Arbeit, in der Gemeindearbeit, in sozialdiakonischen Aufgaben, in der Bibelübersetzung, in Radioarbeit, in Flugdienst. Also es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Also wir können praktisch Missionare in alle verschiedenen Aufgaben vermitteln. Aber das Wichtigste für uns, nein, ich muss noch was vorwegschicken, wir versuchen diese Arbeit dann auch in Deutschland bekannt zu machen, haben dann verschiedene Vorträge, auch Missionsfeste in verschiedenen Gemeinden, aber auch auf dem Buchenauer Hof, unter anderem in 3 Wochen dann unser Herbstmissionsfest, unser Jubiläumsfest, wo wir unser 60-jähriges Jubiläum feiern. Hier sehen Sie übrigens auch unseren Missionsleiter, Dr. Detlef Blöcher, der Sie auch ganz, ganz herzlich grüßen lässt und der heute mit uns auch verbunden ist. Aber das Wichtigste für uns dort in der Deutschen Missionsgemeinschaft ist das Gebet. Wir wollen gute Arbeit leisten, wollen unsere Missionare gut begleiten. Aber wir wissen, das Eigentliche, das tut unser Herr. Und deswegen treffen wir uns jeden Morgen auch eine Stunde zum Gebet, wo wir für alle unsere Missionare beten, besondere Anliegen vor Gott bringen. Denn ja, Gottes Arm letztlich, nur er kann irgendwas bewegen und kann auch dazu führen, dass Frucht entsteht und dass deine Arbeit dann auch dort in Eskel fruchtbar wird.
Ja, wir wollen jetzt für unsere beiden Schwestern beten. Ist Herr Ulland unter uns? Herr Ulland, wollen Sie auch bitte zu uns raufkommen? Es ist so, dass Frau Mench und ich für Schwester Sandras Dienst beten wollen. Und Herr Ulland wird für seine Schwägerin, Schwester Edeltraut, beten. Ich fand das eben sehr bewegend, dieses Bild von diesen Brückenpfeilern. Und du hast so heftig genickt, Schwester Edeltraut, als Frau Mench erklärte, Bürger in zwei Welten zu sein. Und das betrifft Schwester Edeltraut schon sehr stark. Das können Sie sich vorstellen, nach diesem über 45-jährigen Dienst dort in Argentinien zurückzukommen in die Heimat, Gemeinde und Kultur. Das kann man nicht von jetzt auf gleich einfach so übernehmen und leben. Dazu braucht es Unterstützung, Begleitung und immer wieder intensives Gebet. Und ich danke Ihnen, dass Sie dafür auch beten werden. Frau Mench, wenn Sie für Schwester Sandra
beginnen. Schwester Sandra, ich möchte noch einen Vers mitgeben aus Nahum 1, Vers 7. Der Herr ist gut, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen. Wir beten. Vater im Himmel, wir möchten es bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du gut bist. Und du meinst es auch gut mit Schwester Sandra, du gehst ihr voran. Herr, und wir haben gerade gesehen, in welche Umstände sie dort kommt, in welche sozialen Nöte. Und da möchten wir dich für sie bitten, dass sie immer wieder ihre Zuflucht bei dir suchen kann, dass die Not sie nicht niedermacht, sie nicht zusammendrückt, sondern dass sie ihre Augen immer wieder auf dich richten kann und ganz neu gestärkt wird. Wir danken dir, Herr, dass du ihr Schutz bietest. Und wir möchten dich bitten, dass auch sie Schutz bieten kann für diese vielen Menschen, denen sie dort begegnet. Bitten dich besonders für ihre Aufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit, dass sie Hoffnung und Licht hineinbringen kann in das Leben dieser Kinder und Jugendlichen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass die Arbeit, die dort am Boden liegt, ganz neu aufblühen kann, dass sie Mitarbeiter heranziehen kann und fördern kann und dass die Arbeit dort in Eskell gedeiht. Herr, wir möchten Schwester Sandra jetzt unter deinen Segen und unter deinen Schutz stellen. Amen.
Ich möchte dir auch ein Wort zusprechen. Der Herr ist bei dir, ein starker Heiland. Aus Zephania 3, Vers 17. Ich bete noch. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du dieser starke Heiland bist, der Schwester Sandra begleitet, zurück nach Eskel. Danke, dass wir sie deinem Schutz, deiner Treue, deiner Liebe anbefehlen dürfen und du ihr von Anfang an auch eine bewahrte Reise schenken wirst, ihr in allem Ankommen, in allem dort wieder einleben, in allen Überlegungen, in allem Planen, in allen Begegnungen, in allem Aufbruch deine starke Hand reichst. Bitte umgib du sie von allen Seiten, stärke und schütze sie und setz du sie zum Segen, dass aus ihrem Leben Frucht hervorgeht zu deiner Ehre. Kennst die Kinder, es hat uns bewegt, die Jugendlichen, die eigentlich auch so nach Orientierung suchen, jemanden brauchen, der sie lieb hat, der sie annimmt in all ihren Nöten. Und wir sehen, dass dort viele Nöte sind. Bitte mach du deinen Sieg dort offenbar. Amen.
Lieber himmlischer Vater, jetzt waren Schwester Sandra und Schwester Edeltraut einige Jahre zusammen in Eskel. Und Schwester Sandra wird wieder gehen und wir bitten dich um deinen Segen, dass du mit ihr gehst. Und Schwester Edeltraut ist jetzt nun schon etwa ein Jahr hier und sie wird hier bleiben. Und ihr Herz hängt auch an den Menschen dort und an den Beziehungen, das haben wir wieder neu heute gehört. Und wir bitten dich, dass du sie stärkst, wenn sie jetzt hier in Deutschland bleibt, dass sie hier im Mutterhaus und in ihrer neuen Umgebung, in der sie jetzt dann weiter leben wird und geborgen ist, dass du bei ihr bist, sie schützt und stärkst und dass du ihr doch auch hier wieder neue Aufgaben zuteilst und ihr neue Perspektiven gibst, wie sie sich einbringen kann. Und dazu hat es ja auch schon Möglichkeiten gegeben. Hab Dank dafür. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders bitten für Schwester Edeltraut, dass sie gut hier hineinwachsen kann in die Gemeinschaft, die sie ja auch schon so lange Jahre drüben in Eskel getragen hat, dass sie jetzt wieder ganz Teil dieser Gemeinschaft werden kann und ihren Platz findet. Bitte sei du mit deinem Segen bei ihr.
Amen. Vielen Dank. Sie merken schon, heute ist es mit der Zeit etwas argentinisch. Es geht etwas länger. Oh, es sind nur 5 Minuten, das ist wunderbar. Wir haben jetzt noch einige Abkündigungen, die ich Ihnen noch weitergeben möchte. Es ist noch nicht gleich Schluss jetzt mit der Bibelstunde, sondern jetzt gibt es eigentlich noch ein wenig Gemeinschaftspflege, wenn Sie das gern mögen. Aber auch noch einige Informationen im Blick auf Schwester Sandras Dienst. Wenn Sie für Schwester Sandra in Eskel beten möchten, dann können Sie gern Gebetskarten von ihr mitnehmen. Die liegen draußen auf den Bistrotischen einfach aus.
Unter diesem Vordach, hinter diesen Bistrotischen, wo man ein bisschen Kaffee trinken kann, dahinter.
Okay.
Da
ist Kannst es, du das genau. mal zeigen, kurz hochzeigen?
Ja, danke. Okay.
Und Sie finden dort auch eine Liste, auf der Sie sich eintragen können, wenn Sie den Gebetsrundbrief erhalten möchten. Gleichzeitig liegen dort auch Dankekarten für die Straßenkinderarbeit aus. Auch da können Sie sich einfach bedienen. Wer, wie vorhin schon mal gesagt, gern probieren möchte, wie Mate schmeckt, kann dann hierher kommen und einfach mal einen Schluck nehmen. und Geschmack finden dran. Und ein besonderes argentinisches Bonbon. Auf verschiedenen Bistrotischen finden Sie Dulce de Leche, das Sie unbedingt kosten sollten. Also was das ist, kann ich nicht so gut erklären.
Also das ist eine Karamellcreme und die Kinder dort, die essen das wie bei uns hier Nutella. Ja? Also es ist ganz wichtig. Es gibt auch Eis mit dem Geschmack, alles mögliche, Kuchen und ja, einfach mal probieren, da liegen so kleine Kekse, da kann man sich was draufschmieren und essen. Und da finden Sie auch alle anderen Informationen.
Okay. Auch von der DMG eben diese Flyer zur Jubiläumsherbst-Missionskonferenz finden Sie dort, können Sie gerne mitnehmen und sich auf den Weg machen. Es lohnt sich. Das Opfer, das Sie heute einlegen, das ist für die Ausreise von Schwester Sandra bestimmt. Und wir möchten dieses Opfer gern mit der DMG teilen. Die Sommerferien sind jetzt zu Ende. Damit beginnt jetzt auch wieder der Mittwochkreis am kommenden Mittwoch. Wenn Sie gern an diesem Bibelstudienabend teilnehmen wollen, dann kommen Sie in die Sonnenbergstraße 23 in unser altes Mutterhaus. Sie sind herzlich willkommen. Es lohnt sich auch dort. Und am nächsten Sonntag, da wird der Vorsitzende der Süddeutschen Vereinigung, Dieter Kammler, die Bibelstunde hier halten. Und nach der Bibelstunde wartet zunächst das Stehcafé auf Sie. Und anschließend berichten ab 3:30 die Mitarbeiter von den Sommerfreizeiten, was sie mit Kindern und Jugendlichen erlebt haben. Viele von Ihnen haben auch dafür gebetet. Und es ist einfach schön, wenn man dann auch erfährt, was hat Gott denn eigentlich da getan? Also, Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Am Monatsende gibt es ein verlängertes Wochenende. Da bieten wir in unserem Gästehaus Tannenhöhe in Villingen Familiensingtage an. Und zwar vom 30.09. bis zum 3.10. Vielleicht wäre das etwas für Sie, dann können Sie sich auch einen Flyer mitnehmen, der außen draußen aufliegt. Am letzten Sonntag, da hat wohl manch einer vermisst das Programm des ERF. Wir haben nochmal nachbestellt, es sind also wieder frische Programme da, wenn Sie gern eins mitnehmen, das ist wieder möglich. Ja, nun bleibt mir eigentlich nur noch allen ganz herzlich zu danken, die sich heute hier mit eingebracht haben, die Bibelstunde mitgestaltet haben, für die wunderschöne Musik. Vielen, vielen Dank. Frau Mench, vielen Dank für alles Erläuternde der DMG. Das war schön, dass wir auch darüber mehr erfahren haben. Und euch beiden herzlichen Dank, dass ihr uns so mit hineingenommen habt nach Argentinien, dass wir erleben, wie die Menschen Jesus brauchen. Und ich habe noch mal gedacht, vielen Dank, Herr Jesus, dass wir seit so vielen Jahren dort doch schon dein Wort ausstreuen durften. Und jetzt sind wir einfach gespannt, wie auch die Frucht dieses ausgestreuten Wortes jetzt in Zukunft Frucht tragen wird. Und das wollen wir einfach dann auch auf unser Herz nehmen und Schwester Sandra begleiten. Ja, und jetzt wartet noch für die, die wollen, ein Stehcafé draußen. Und wer gern zum Kaffee ins Mutterhaus oben kommt, ist auch dazu eingeladen. Vielen Dank. Jetzt singen wir noch einmal das eine Strophe von Du bist mein Zufluchtsort, diese eine Strophe. Damit gehen wir dann wieder in die neue Woche.